Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitszeugnisses, dem Podcast über das Thema Arbeit hier auf darangehtdiewelt zugrunde.de. Und ja, ich musste mich gerade kurz daran erinnern, wie diese Webseite heißt, die ich seit 7 Jahren mehr oder weniger regelmäßig, also ich und Max und auch Anni ein bisschen mit Content bestücke. Mit dabei ist wieder Anne. Hallo Anne.
Hallo Johannes und hallo da draußen an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid.
Schön, dass wir es geschafft haben. So, mein Ziel war, vor Ablauf des Monats das noch zu schaffen. Wir sind knapp davor.
Mal sehen, mal gucken, wie schnell es dann fertig ist.
Ja, gucken wir mal, wie es mit dem Schnitt läuft.
Oder ob vorher die Welt zugrunde geht.
Bei der Hitze, die ja momentan das Land in ihrem Griff hat, hält, presst.
Gar nicht so einfach.
Wäre es auch kein Wunder, wenn wir dann alle mal zugrunde gingen. Deswegen, wie beim letzten Mal, die kleine Vorwarnung, falls ihr seltsame Atmo-Geräusche hört oder Flüche von den Kindern unten auf dem Bolzplatz.
In welchem Stadtteil wohnst du bitte schön, wo sowas passiert?
Seht es mir nach, seht es auch Anne nach. Anders könnten wir das heute nicht für euch machen. Mein Stadtteil ist tatsächlich Wedding, also so an der Grenze. Ihr kennt ja auch unser Eröffnungslied, das heißt ja Roter
Wedding. Was ihr gerade gehört habt, wenn das mal keine goldene Moderationsbrücke
ist. Ja, ich weiß.
Mann.
Du überraschst mich immer wieder, Anne. Aber das ist nun die langjährige Erfahrung, die du hast.
Absolut. Deswegen habe ich die nicht geschlagen, sondern du, die Brücke.
Nee, das war ja absichtlich, dass du mich gefragt hast, wo ich wohne.
Natürlich, ich habe dich extra dahin geleitet. So, was ist jetzt damit?
Ja, Roter Wedding ist so ein Lied, ne?
Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, es ist keine 30 Sekunden her, na, vielleicht jetzt schon eine Minute, dass das gerade gelaufen ist. Wir haben von Max, dem anderen Mitcaster von Johannes, ein paar Details zu diesem Lied erfahren, die wir mit euch kurz teilen wollten, weil sie auch tatsächlich was mit Arbeit und auch mit dem heutigen Spezialthema Identität zu tun haben.
Nee, es ist ja ein Arbeiterlied und Max kam dann eines Tages zu mir, als er unseren Podcast gehört hat und meinte, ich finde euren Podcast ja gut, aber werdet dieses Lied los, das steht für alles, was halt falsch läuft. Und er meinte damit, dass in diesem Lied es ja auch um die Konstruktion einer Identität geht. Also nur um kurz aus dem, was ihr gehört habt, nochmal zu zitieren, das ist der Refrain: Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen, dann ist der Tag nicht mehr weit. Kämpfen wir als Sozialisten endlich in einer Front, Arbeitsbrüder, Kommunisten, Rotfront, Rotfront. Das wurde damals von Ernst Busch umgedichtet nach dem Zweiten Weltkrieg. Bezieht sich auch auf einfach auch die Geschichte des real existierenden Sozialismus in der DDR. Und der ist ja bekannt dafür, dass er die Arbeiterklasse, die er zum Sieg führen wollte, letztlich, wenn man jetzt fies ist, ja letztlich einfach dem Kapitalismus anheimgegeben hat, wenn man sich dann anschaut, wie die Wiedervereinigung lief. Achtung, das ist jetzt sehr persönlich gefärbt.
Etwas verkürzt, aber ja, doch, ist nicht ganz falsch. Ja gut, das konnte Ernst Busch ja nur aber nicht wissen, als er das Lied geschrieben hat.
Das stimmt natürlich.
Was hat es damit genau auf sein? Also ich meine, ich hätte da jetzt sozusagen tatsächlich erstmal die Klassifizierung, wie es ja nun mal so ist, der Arbeiterklasse reingelesen. Zumal wir ja auch bedenken müssen, und da gehen wir wahrscheinlich schon mit einem kalten Kopfsprung in das Thema rein, so lange gibt es ja auch unterschiedliche Klassen noch gar nicht, dass man sich irgendwie was anderes hätte aussuchen können an Arbeit oder eben Identität als meinetwegen vor wann, 150, 200 Jahren, hat man natürlich das gewählt und gemacht, was die Eltern gemacht haben. Man hat, ja, wahrscheinlich haben jetzt immer alle diesen Bauernhof im Kopf, den irgendwie alle hatten, irgendein Feld musste bestellt werden, da kann man nicht rausgehen und sich frei entfalten, das war halt einfach nicht drin. Also die ganze Idee ist noch nicht so alt tatsächlich und trotzdem wird sie halt irgendwie gefühlt immer wichtiger.
Was meinst du jetzt genau, was wird wichtiger?
Dass diese Trennung zwischen Arbeit und Identität immer mehr verschwimmt, würde ich sagen. Das ist so, glaube ich, die Grundthese, derer wir uns heute von verschiedenen Seiten nähern wollen, weil wir ja, ich habe mir jetzt gar nicht so eine schöne Einleitung zurechtgelegt, aber ich kann ja einfach mal direkt auf den Punkt zusteuern. Also die Idee ist ja sozusagen heute schon diese Selbstverwirklichung, die so ein Stück weit da irgendwie immer mit reinspielt. Und das Ideal heute, was man ja auch viel durch die ganzen Social-Media-Kanäle und so weiter sieht, sei es Instagram mit den ganzen Influencern oder irgendwas, wo Leute dann halt dem Publikum sozusagen spiegeln, dass sie geboren worden sind, genau diese Aufgabe jetzt zu machen. Und wenn es meinetwegen auch ein Rockstar ist oder so, das ist ja alles sozusagen dieselbe Idee, nämlich genau für diese Ausgabe ist überhaupt der Sinn deines Lebens da gewesen und nichts anderes. Sowas wie, naja, diese profane Arbeit, die man den ganzen Tag so tut, das ist so ein bisschen, das fällt dagegen natürlich sehr ab. Und das ist natürlich, glaube ich, so ein sehr idealisiertes Bild von dem perfekten Job, die perfekte Tätigkeit, die einen jeden Tag total erfüllt. Ne? Es gibt ja diese ganzen Hashtags. Was gibt's denn so? Blessed oder keine Ahnung, was die ganzen Instagramer dann den ganzen Tag überall irgendwo hinschreiben, dass sie so ein
ich
Glück hab
zwar
haben.
Ich habe Wissenschaften studiert, aber leck mich am Arsch, Instagram, das geht alles.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch zu neu, vorbei, ne? Ja, das ist, aber man muss ja nur mal so wild rumsuchen nach irgendwelchen Trendworten und man kommt auf jeden Fall an irgendwas vorbei, wo man dann sieht, wahrscheinlich, also es muss ja auch immer so beiläufig aussehen und jeder mit genügend Talent, der kann sozusagen, bleiben wir jetzt mal bei Instagram, der kann das sozusagen mal eben so schnell dahin werfen und dabei wissen natürlich eigentlich alle, dass zumindest auch diese Fotos, die es da gibt, wahnsinnig inszeniert sind, dass da auch viel Arbeit drin steckt in diesem ganzen Gepose und Gemache und Getue und sich überhaupt erstmal die Arbeitgeber ranzuholen, damit man so bläst ist, jetzt diese neue Kollektion zu präsentieren und so weiter. Und trotzdem wird es immer präsentiert als ein riesengroßes Glück und die totale Selbsterfüllung und der Tag, an dem man diese Arbeit tun durfte, war der schönste Tag in dem Arbeitsleben derjenigen Person. Das ist halt ein riesengroßes Ideal, was irgendwie für mich zumindest gefühlt überall drüber steht. Und jeder hat sozusagen in Anführungsstrichen die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, genau sowas zu finden für sich, weil alles andere nur Arbeit ist und nicht Erfüllung. Jetzt, das war jetzt so mein polemischer Einstieg. Jetzt dürfen alle kurz auf Pause drücken und sich ein bisschen aufregen.
Ja, in Bezug auf diese Influencer-Sache würde ich dir da recht geben, dass Arbeit und Identität, also Identität des Individuums, würde ich da noch präzisieren, mehr ineinander wachsen. Genauso würde ich aber sagen, dass Arbeit in einem anderen Kontext eben viel weniger Teil der Identität wird. Also genau dann, wenn es nämlich darum geht, in das Berufs- und Arbeitsleben eben von abhängig Beschäftigten beispielsweise zu gucken, da habe ich den Eindruck, dass Arbeit und Identität sich immer mehr voneinander entfernen, dass also das, was man arbeitet, überhaupt nicht mehr ein essentieller Teil dessen ist, was das Individuum irgendwie ausmacht, was gleichzeitig auch so mein Versuch wäre, Identität in unserem Rahmen heute mal zu definieren, ja, also Identität als das, ganz grob, als die Summe aller Eigenschaften, die ein Individuum ausmachen. Und das geht auch immer nur in Abgrenzung eben zu anderen, ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Aber ja, also ich glaube, dieses Social Media, übrigens, also wenn wir schon über Influencer reden und ihr noch so alt seid wie Anne und ich, dass wir ihr Facebook habt, dann kann ich euch dann nur die Facebook-Seite Perlen des Influencer-Marketings empfehlen.
Ja. Oh, die gibt's auch, die kannte ich noch nicht. Ich kannte nur die Perlen des Lokaljournalismus, die auch sehr schön sind.
Ja. Aber da wird halt okay, immer mal wieder so ein bisschen auseinandergenommen, wie gestellt diese Fotos teilweise sind. Also wenn sich da jemand irgendwie, weiß ich nicht, hinsetzt in seiner Fitnesskleidung, also das sind ja meistens so Fitness-Instagram-Leute, ne, mit ihren, also vor allen Dingen Frauen dann mit ihren Bustiers und ihren kurzen Hosen und machen dann irgendwie einen Spagat.
Die aber nie verschwitzt sind. Die haben natürlich die Fitnesskleidung nur für das Foto kurz an. Das ist so die Gemütlichkeitskleidung,
ja,
glaube ich.
Ja, ganz casual halt. Dann bewerben sie in dieser Fitnesskleidung beim Spagat quasi ein Waschmittel. Geil.
Man kann das auch dann daran sehen, wenn sie sehr stark geschminkt sind, dann geht es höchstwahrscheinlich nicht um den Sport, den sie da gerade auf dem Foto vorgeben zu treiben, weil niemand würde voll geschminkt Sport machen. Aber
du hast
alle Frauen,
einfach nur
die
falsche Schminke an, wahrscheinlich.
Das ist auch möglich. Aber vielleicht kann mir ein Instagram mal die perfekte Schminke empfehlen.
Make-up-Tutorials bei YouTube von Dagi B. Okay, lassen wir das.
Siehst du, du bist auch schon total durchinfluenced. Ich merke das schon. Das ist ja eigentlich so das perfekte Anti-Beispiel, weil natürlich diese Leute, um es mal ganz polemisch runterzubrechen, verkaufen sich und ihren Körper genau dafür, ihre Identität dafür. Die lassen sich, wer war das mit dem Shampoo in irgendeiner Drogerie, irgendeine andere YouTuber-Tante? Ja, da steht dann halt dein Name drauf. Wie viel Identität kann man denn sonst noch irgendwo lassen, was irgendwas mit einem Produkt zu tun hat, das wo ja auch Arbeit ist?
Aber ja, also in diesem Bereich vermischen sich Identitäten der Arbeitsidentität und der persönlichen Identität dieser Leute, weil sie ja mit ihrem persönlichen Auftreten eben die ganzen Follower sammeln und sich irgendwie attraktiv machen, auch für größere Unternehmen, die da Werbung machen. Das ist auf jeden Fall interessant. Gleichzeitig denke ich halt wahrzunehmen, dass immer weniger Leute diese klassische Berufsstruktur irgendwie ernst nehmen und sich mit dem, was sie tun, ob sie jetzt in einem Unternehmen arbeiten oder in der Verwaltung, wirklich identifizieren.
Du meinst jetzt sowas wie den Menschen, der die Steuererklärung
prüft? Ja, ich denke natürlich eher so aus unserem Bereich irgendwelche kreativen Leute, die in Agenturen sitzen oder sowas oder ne, Pressespiegel zusammengeklickt haben, so wie wir damals.
Ich glaube aber tatsächlich gerade den kreativen Bereich würde ich da ein bisschen ausklammern, weil da, glaube ich, sehr viel Identifikation stattfindet über das, was man schreibt, für welche Themen man aufsteht und sich vorbereitet und so, weil gerade das ja nur sehr viel auch sozusagen in den privaten Bereich geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Finanzbeamte aus Spaß an der Freude noch irgendwie einen Hefter mit nach Hause nimmt am Wochenende und dann einfach mal so ein bisschen durch die Zahlentabellen guckt, aber ein Journalist, der jetzt mitten in einem Thema steckt, in irgendeiner Recherche oder so, also der liest, kann ich mir schon vorstellen, samstagmorgens auf dem Handy nochmal irgendeinen neuen Artikel zu seinem Thema halt. Also das wird da wahrscheinlich nicht so getrennt sein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube, es gibt noch gewisse Berufsgruppen, die diese Identität haben. Also Journalisten gehören definitiv dazu.
Abgesehen davon, dass man mit dem Schreiben natürlich auch viel mehr Teil seiner Persönlichkeit auch zeigt, als jetzt irgendjemand, der einfach Briefe rausschickt oder so, um es jetzt mal ganz blöd auf zwei Seiten zu stellen.
Also wir haben Journalisten, wir haben klassische Handwerker, sage ich mal, Schlosser, was gibt's da noch? Elektriker, Elektroniker,
ja,
Sanitärinstallateur, Menschen, Köche. Ich glaube, diese klassischen Hand- und Köchinnen, diese klassischen Handwerksberufe sind ja immer noch sehr männlich dominiert. Man verzeiht mir da das generische Maskulinum. Ich glaube, da gibt es immer noch eine größere Identifikation. Aber da frage ich mich auch, inwiefern die nicht vielleicht nachlässt. Man identifiziert sich da ja eher mit seinem Beruf und weniger mit dem Unternehmen. Also da gibt es, glaube ich, eher so tradierte...
Meinst du jetzt bei den klassischen, also ein Tischler, wenn du den fragst, was machst du so auf der Party? Eigentlich wollte ich ja damit einsteigen in den Podcast, so dieses, na und, was machst du so? Diese typische, manchmal ein bisschen eklige Frage, wo man dann sofort dann sozusagen eingeordnet wird. Ja, ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, lass uns da auf jeden Fall nochmal gleich drauf zurückkommen. Aber ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass so Zimmermenschen, Tischlerinnen, und so weiter. Die haben ja auch eine ganz eigene berufliche Tradition. Die gehen ja auch auf die Walz und so weiter. Das haben wir ja alles noch von vor 10.000 Jahren.
Da ist es ja aber auch gewollt und gewünscht, dass du dir verschiedene Betriebe anguckst. Gerade bei der Walz beispielsweise. Oder weiß ich nicht, man lernt ja, glaube ich, auch so ein klassisches Handwerk, Tischler meinetwegen. Und ich glaube, die Idee davon ist dann halt, dass du irgendwann das dann halt lernst und eben nicht in der einen Firma bleibst ewig, sondern halt auch deinen eigenen Betrieb aufmachst und so. Da wird dann vielleicht nicht so eine, wie soll man das nennen, Firmenloyalität vielleicht von dir verlangt.
Aber kommen wir zurück auf das, was du gesagt hast, nämlich diese altbewährte Partyfrage und was machst du so? Und das ärgert mich immer, wenn man mir diese Frage stellt und ich dann antworte, womit ich mein Geld verdiene, was auch gar nicht so eine leichte Antwort ist bei mir.
Dann so Geld,
ja, abgesehen davon. Weil die Leute wollen ja wissen, was machst du beruflich?
Ja, klar.
Ja? Ja. Das ist immer die Stoßrichtung dieser Frage.
Genau. Wie kann man dich einordnen, ne? Was bist du für ein Typ?
Ja, aber was soll denn mein Beruf über mich aussagen?
Das ist ja halt die Frage.
Also das ist ja die Unterstellung.
Ich habe einen Verwandten, der genau auf so eine Standard-Smalltalk-Fragen mit Hochgenuss, mit totaler, völlig irritierenden Fragen antwortet. Und das hat mich als Kind immer hochgradig verwirrt, wenn man den gefragt hat, und was machst du so? Dann hat er einfach sowas gesagt wie, ja, ich stehe hier und trinke jetzt erstmal meinen Wein zu Ende oder so. Weil der sich, glaube ich,
diesen... Das ist doch eine sehr gute Antwort.
Ich hab dann später auch überlegt, dass das wahrscheinlich die allerschlauste Variante ist, das zu überspielen, weil es auch einfach nervt, weil man ja auch nicht auf jeder Party irgendwie ständig auf seinen Kram angesprochen werden will, ob man jetzt einen Job hat oder nicht oder ob man den mag oder nicht oder was, ist ja auch völlig egal. Dann, also zumindest hat man auch nicht auf jeder Party Lust, über dieses Gespräch ständig irgendwie nochmal neu mit Leuten anzufangen und so. Was ärgert dich daran so sehr? Erzähl mal.
Naja, dass man meine Existenz
definiert darüber,
womit ich mein Geld verdiene, was ich ja auch nicht freiwillig mache. Ja, wenn es nach mir ginge, müsste ich kein Geld verdienen. Müsste niemand auf dieser Welt Geld verdienen. Aber naja, nein, also als würde das irgendwas über mich aussagen, dass ich jetzt Arbeit X mache.
Ja, aber das ist ja das Problem. Wir bilden uns ja ein, dass es das tut.
Und deswegen ja auch das Thema der heutigen Sendung nach 20 Minuten, Arbeit und Identität, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, ich glaube, das ist immer noch aus einer von vor 40, 50 Jahren oder sowas eine Denkweise, eine Sicht der Gesellschaft, dass die Arbeit eines Menschen etwas über ihn oder sie aussagt. Und ich glaube, das, und da ist sind wir jetzt wieder, ne, beim Thema Identität. Ich glaube, das ist heutzutage wirklich nicht mehr der Fall, weil viele Leute, oder sagen wir so, früher hattest du ein Handwerk erlernt oder du machtest Karriere.
Von welchem früher redest du? Ich würde dir nämlich genau widersprechen. Da schon direkt am Anfang würde ich genau das Gegenteil behaupten. Was meinst du mit früher? Also mein Früher würde, wie ich vorhin schon kurz angerissen habe, vor 500 Jahren anfangen. Im Gegensatz zu heute. Ich glaube nämlich, dass es heute viel, viel krasser ist. Dass das viel, viel mehr miteinander zu tun hat als früher. Früher warst du entweder, weiß ich nicht, warst du halt Bauer oder Adels, wie heißt das? Angehöriger der Adelskaste, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Und dann hast du natürlich ganz andere Voraussetzungen jeweils, was du überhaupt machen kannst und was du dir überhaupt aussuchen kannst und überhaupt. Ich habe ein sehr interessantes Interview gefunden auf der Seite jetzt.de, die ihr sicherlich kennt, diese tolle Magazinseite von der Süddeutschen, ist es, glaube ich, auch, ne? Und zwar gab es da ein Interview mit einer Sinnforscherin, die heißt Tatjana Schell.
Da die erzählt bestimmt auf Partys auch gerne, was sie so macht,
ja, das
oder?
Das kann ich mir vorstellen.
Thomas, warst du so? Ich bin Sinnforscherin.
Ach, na, das
ich glaube, die hat sich das abtrainiert. Die sagt einfach, sie arbeitet an der Uni.
Ja, ich glaube, die sagt dann irgendwie, ich arbeite bei Aldi oder so, keine Ahnung. Irgendwas, wo keiner Fragen stellt. Das kenne ich nämlich auch als Journalist, also nicht nur ich habe ja auch noch Leute in meinem Umfeld, die auch und sogar teilweise noch viel kontroversere Themen im Journalismus sich irgendwie angucken, zum Beispiel Wohnungspolitik und so weiter, die erzählen auf Partys teilweise auch irgendwas, einfach nur, damit sie nicht genervt werden. Jeder Psychologiestudent wird das wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben. Nee, und in diesem Interview, da geht's halt genau auch um diese Geschichte, von wegen Sinnforscherin ist sie halt, da wird dann direkt eingeleitet mit der Frage, ja, was ist denn jetzt überhaupt der Sinn und wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin damit? Sie fängt dann so an, und ich kenne das auch von meinen Eltern sehr, die ja, wie wir ja schon wissen, weil ihr brav alle Folgen gehört habt, aus der ehemaligen DDR kommen. Und uns Kindern, also ich habe noch ein Geschwisterkind, wurde immer sehr gespiegelt, ja, wir konnten das ja früher alle nicht machen, ihr könnt jetzt ja alles, jetzt nutzt die Chance. Und jetzt macht ihr gefälligst alles, jetzt wird studiert, jetzt wird alles irgendwie ausgenutzt, was geht. Und das baut so einen Druck auf, dass du die verdammte Pflicht hast, da irgendwie einen Sinn drin zu finden, was du machst. Das, finde ich, ist noch viel, viel krasser als vor 100, 200, 500 Jahren, wo du einfach, da wird halt einmal das Feld im Jahr bestellt oder, okay, ich habe keine Ahnung von Feld bestellt, ich weiß nicht, ob das mehr als einmal im Jahr machen muss, aber
ja, Anne, muss man.
Da hattest du, echt?
Ja, also, okay. Ja, ohne jetzt da.
Wir verlinken die Dreifelderwirtschaft und dann könnt ihr das.
Du musst dein Feld ja pflegen, ne? Dreifelderwirtschaft, genau, aber du musst ja auch es umpflügen und die Krume und so weiter und dann schickst du die Kühe raus, also einmal Samen drauf und dann fertig abwarten ist nicht.
Mist, bei meinen Blumentöpfen funktioniert das. Okay, also sie ist der Meinung, und da muss ich sagen, habe ich mich in dem Interview auch sehr wiedergefunden, dass das heute viel, viel schwieriger ist, weil man ja einfach diesem Druck total ausgesetzt wird, dass man halt auch nicht, dass man nie eine Chance verpassen darf, die irgendwie sich einem darlegt, dass man immer zugreifen muss und dass man immer sofort wissen muss, ist das was für mich, passt das zu mir, mache ich das jetzt, und dann richtig mit vollem Blute sozusagen sich da reinzuwerfen. Und wenn ich es nicht mache, bin ich vielleicht faul, undankbar und mache keine ordentliche Karriere aus dieser eigentlich sich mir zauberhaft dargebotenen Chance. Und ich finde, das ist so ein Druck. Mittlerweile, denke ich, sehr, sehr viel doller geworden. Also zumindest in meiner Generation, im Gegensatz zu den meinetwegen 80er Jahre Arbeitsmenschen, sozusagen.
Also der Generation aus den 70ern, die da geboren ist, meinst du?
Genau, oder 60, na gut, 60er, meine Eltern, ja, kommen aus den 60er, frühe 60er, aber ja, genau, das ist ganz billige Schlussfolgerung. Je mehr Chancen, desto mehr Druck und desto mehr Verwirrung und desto mehr Leid.
Nee, es ist ja nicht nur, glaube ich, die Menge an Chancen, es ist halt auch diese Menge an Möglichkeiten, ne?
Das ist doch dasselbe.
Nee, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Also es ist ja allein...
Hashtag mitgemeint. Nee, also ich habe das schon auch mitgedacht sozusagen.
Ja, klar. Aber also ich habe es an meinem kleinen Bruder gesehen, so ein bisschen, wie schwer er sich tat, so ein bisschen für ein Studienfach zu entscheiden.
Da geht's ja schon los, weil man, wenn man das Gefühl hat, die Zeit tickt, ne, nutze ich die Studienzeit jetzt optimal? Wie oft kann man ein Fach wechseln? Das wird ja irgendwann auch finanziell geahndet, wenn man zu viel und zu lange und zu unterschiedliche Sachen studiert und dann irgendwie nicht so richtig auf den Punkt, aus dem Knick kommt und so.
Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Diese Sinnsuche hat sich aber auch erst ergeben mit einem zumindest würde ich das so wahrnehmen, mit so einem Wandel eben der Arbeitsorganisation, der Arbeitskultur und auch der sozialen Organisation. Eben hinweg von diesem, ich arbeite etwas, was mir irgendwie entspricht, hin zu diesem, ich muss mich durch das, was ich mache, selbst verwirklichen.
Ist das so ein Unterschied?
Ich weiß halt nicht, ob jemand, der Sanitärinstallateur gelernt hat, ob diese Person dann sagt, das ist meine Berufung oder das ist meine Selbstverwirklichung oder na, es ist halt mein Job und ich möchte ihn gut machen, im besten Fall. Die Sanitärinstallateure, die ich kennengelernt habe, die haben sich nicht unbedingt über ihren Beruf identifiziert.
Es gibt aber auch eine Menge, das hatten wir ja auch schon mal, es gibt eine Menge Leute, die sehr viel lieber mit ihren Händen sozusagen arbeiten und dann weiß man natürlich, dass das, das alte Leid, was wir Geisteswissenschaftler natürlich schon immer kennen, seit wir uns damit beschäftigen. Man hat halt nichts in der Hand und man hat dann irgendwie an einem schlechten Tag, in einer schlechten Phase auch das Gefühl, man hat irgendwie nicht so richtig was geschafft. Manchmal hat man auch nichts geschafft. Überhaupt dieses ganze Schaffen und so, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Klar gibt es Leute, die sagen, hey, das ist genau mein Ding, das wollte ich schon immer machen. Weiß ich nicht, ich hab Spaß an Holz und deswegen mache ich irgendwas mit Holz. Dann werde ich halt Tischler. Warum nicht? Man muss das ja nicht immer aus seinem akademischen Elfenbeinturm so betrachten.
Natürlich, aber da muss man dann, glaube ich, sagen, dass das auch immer so eine gewisse Schichtfrage ist. Ne? Wenn du aus der Mittelschicht kommst, dann geht heutzutage unter Studieren nichts mehr. Also es ist nicht nur eine freie Auslebung des eigenen Selbst, sondern es ist immer auch eine Erwartung, dich zu deiner sozialen Schicht gehörig zu verhalten. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber das steht, finde ich, im Widerspruch zu dieser Selbstverwirklichungsgeschichte. Selbst wenn wir jetzt das Szenario haben, Kind von einem reichen Banker, ja, die junge Frau entscheidet sich nach einem abgebrochenen BWL-Studium, nee, ich werde jetzt doch Zimmerfrau, Zimmermensch. Mhm.
Oder Automechanikerin.
Dann muss wenigstens drin sein, um den reichen Bankiersvater zufriedenzustellen, dass am Ende der Meister da drin ist, ja, oder die Meisterin in dem Fall, und ein eigener Laden, der gut läuft. Ich glaube, die Erwartung ist nicht, dass man dann in einem, ich habe es nochmal nachgeschlagen, in einem Normalarbeitsverhältnis dann steht.
Normal?
Ja, super Wort. Abhängig beschäftigt, unbefristet und mit einer gewissen Sicherheit ausgestattet. Das würde, glaube ich, auch nicht zum Identitätsbild passen, was so jemand qua sozialer Schicht mitbekommen hat.
Born to rule, oder was? Nee. So ein Stück weit.
Ja, gut. Also ich meine, dass dieser soziale Dünkel dazukommt, das wissen wir ja spätestens seit, ich verwechsel die immer. Wie heißt der Franzose?
Bourdieu.
Bourdieu, ja, richtig. Ich verwechsel den immer mit Derrida und wie ist der drin? Da gibt es ja noch einen.
Foucault wahrscheinlich.
Foucault, richtig, ja. Ich verwechsel das immer.
Bourdieu. Puh, bin ich froh, dass ich jetzt alle drei Namen wusste. Bourdieu ist dann natürlich ganz naheliegend und auch teilweise recht garstig. Ich glaube, als ich das erste Mal davon gehört habe und diese Theorie mir habe erklären lassen, war ich so deprimiert, was das angeht. Das ist wirklich, ich nehme an, unsere Hörer wissen, wovon wir reden, oder wollen wir das noch kurz zusammenfassen?
Willst du das kurz zusammenfassen?
Ich weiß gerade nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es geht darum.
Muss er ja auch nicht.
Es geht bei Bourdieus, die feinen Unterschiede heißt zumindest das Buch. Es gibt sicherlich noch eine genauere Beschreibung für diese Theorie, aber er fasst sozusagen ein Phänomen zusammen, was man im Prinzip ein bisschen mit Stallgeruch sozusagen erklären kann. Also so dieses, also es gibt sozusagen die Idee des sozialen Kapitals, was bedeutet, man lernt immer dazu, man lernt Leute kennen, man kennt sich kulturell aus und so weiter und ist auf eine bestimmte Art und Weise gebildet und reich sozusagen, nicht an Materiellem, sondern eben an Erfahrung und an, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und was man eben so macht und was sozusagen für eine respektable Persönlichkeit und für eine respektable Bildung wichtig ist. Aber dann gibt's eben, und deswegen heißt das Buch so, diese feinen Unterschiede, die einfach besagen, wenn du sozusagen aus einer unteren Schicht kommst, das ist ja immer diese Idee von dieser Mittelschicht, zu der sich jeder sehr gerne zählt, aber anscheinend die dann doch nicht so groß ist, wie alle irgendwie gerne denken, dass sie ist. Wenn man sozusagen mit Leuten zusammenkommt, die alle, weiß ich nicht, ein bisschen besser stehendes Elternhaus haben und mit ein bisschen, also ich habe es für mich gleich aus der Perspektive von unten heraus gelesen, was auch interessant ist, aber gut. Man wird sozusagen an einem bestimmten Punkt spüren oder man kriegt es zu spüren, dass man irgendwo eventuell nicht dazugehört oder dass jemand anders nicht dazugehört, der dann da reinkommt, weil er sozusagen nicht ganz gleichwertig ist. Und da kann man im Prinzip, und das sagt Bourdieu, das ist halt einfach sehr bitter, man kann im Prinzip machen, was man will. Man kann sich 10 Studiengänge ranholen, man kann irgendwie meinetwegen auch Kohle haben oder sich sonst wie viel oft in irgendwelchen Museen rumtreiben oder die besten Jobs haben. Wenn man irgendwie aus, sagen wir mal, aus der falschen Ecke kommt, dann hat man sozusagen nicht so richtig eine Chance und gehört dann doch immer nicht so richtig dazu. Und das ist halt so eine ganz feine und sehr, ja, ich finde, dann doch relativ unfaire, aber eben leider recht realistische und sehr beschreibende Sache, die in unserer Gesellschaft dann einfach passiert. Also wenn wir uns, weiß ich nicht, eine Familie angucken, die seit Jahrhunderten gebildetes Bürgertum ist und, weiß ich nicht, in der Familie mehrere Generationen Autoren sind und so. Also das ist so nicht unbedingt Dünkel vielleicht, aber so ein bisschen, naja, es ist halt sowas, man kann es gar nicht so richtig beschreiben.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, mit der diese Leute auftreten.
Richtig, ja,
vielleicht
stimmt.
Kann man es so beschreiben. Also um das Ganze mal vielleicht ein bisschen weniger abstrakt zu machen, ein Beispiel. Ich habe neulich einen Podcast gehört von, ich glaube, Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk, wo über die ähnliche Ausgrenzungserfahrung zwischen Ostdeutschen und MigrantInnen gesprochen wurde. Und da hieß es beispielsweise, dass die ostdeutsche junge Journalistin wirklich versucht hat, sich ihren Dialekt, ihren hörbaren Dialekt in manchen Sachen abzutrainieren.
War sie Radiojournalistin?
Ja, das auch.
Da wird es manchmal ja auch von dir verlangt, aber ja.
Ja, natürlich, aber setzen wir uns jetzt mal kurz in eine andere Situation. Wir haben diese junge Frau und die möchte vielleicht einen Teamleiterposten irgendwo in einem Unternehmen haben. Wenn sie dann halt die ganze Zeit so redet, dann kann sie noch so kompetent sein. Es wird ihr halt einfach nicht zugeschrieben von ihren westdeutschen, oder eine Kompetenz wird ihr von ihren westdeutschen männlichen Vorgesetzten nicht zugeschrieben. Aus verschiedenen Gründen. In erster Linie, weil sie wahrscheinlich einen Dialekt hat und dazu noch einen aus Ostdeutschland. Die kann ja gar keine Ahnung von Wirtschaft haben. Also das wäre ein Beispiel für diesen Stallgeruch, den ja. Bourdieu war das, ne? Den Bourdieu da meinte mit.
Genau, also spiegelt sich natürlich auf ganz vielen Ebenen wieder. Da haben wir ganz viel Oberflächlichkeiten natürlich auch dabei. Es kennt aus der Schule sicherlich jeder mit bestimmten Klamotten, die irgendwie, zumindest in den 90ern war das damals so, sehr wichtig waren und dass man irgendwie dazugehört sozusagen mit bestimmten Insignien, Statussymbolen. In der Erwachsenenwelt sozusagen ist das dann eben tatsächlich laut Bourdieu eben durch diese kulturelle Komponente dann halt leider immer noch so. Wie kommen wir denn davon jetzt wieder weg?
Ja, warte mal, kulturelles Kapital. Um das zu verdeutlichen, machen wir mal einen gedanklichen Sprung weg jetzt aus unserer Berliner Hipster-Medienschaffenden Blase hin zu einem sehr erdigen oder unterirdigen, unterirdischen, ich weiß es nicht, hin in den Ruhrpott. Da habe ich vor ein paar Wochen eine Bekannte besucht, die hat ihren Geburtstag gefeiert und wir waren da auf so einer kleinen, stillgelegten Privatzeche. Ja, also die Leute haben da wirklich so ein großes Loch in den Boden gehauen, einen Förderkorb installiert und haben dann im kleinen Rahmen Bergbau betrieben, also Kohle in erster Linie, Rohkohle. Da ist mir nochmal bewusst geworden, wie stark diese eine Industrie, also Kohle und dann auch Stahlindustrie, diese Region einfach geprägt hat in vielen, vielen Dingen. Das fand ich unheimlich interessant, weil viele Leute, die auch nicht wirklich in diesem Bereich arbeiten, sich trotzdem irgendwie damit identifizieren. Und das hat mir dann doch irgendwie zu denken gegeben. Und ich habe mich gefragt, wo ist das heute? Wo sehen wir das heute?
Fragst du mich das jetzt?
Ich gebe das mal in unsere kleine Runde. Nein, aber also meine Antwort ist, ich würde eben sagen, das gibt's so nicht mehr. Und
Im Ruhrpott doch aber sicherlich auch mit so einer Art Heimatidee oder
ja,
so.
Ja, natürlich. Also da kommen eben verschiedene Identitäten zusammen. Das ist richtig. Aber wenn wir beispielsweise Ende letzten Jahres machte ja so die letzte, was war das, Braunkohle oder Steinkohle? Nee, ich glaube, es war Steinkohle. Die letzte Steinkohlezeche zu.
Ach so, ja, stimmt. Ach, da wurde noch dem Ministerpräsidenten das letzte Stück Kohle überreicht. Das weiß ich noch, dass das im Radio extra so dargestellt worden ist. Das ist natürlich auch eine sehr theatralische Geste fast schon, sowas dann nochmal so zu machen, von wegen so, die Kumpel verabschieden sich jetzt, so wie der Captain vom Schiff nochmals und den letzten
Hörer Salut. Haben gesungen, ja, Schalmei genau. entlang, genau. Das wurde da also mit viel Brummbumm gefahren.
Und das ist jetzt da mit der, ist die Region jetzt sozusagen platt oder was?
Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass dadurch, dass es diese starke Identität auch eben mit diesem Bereich gibt, mit diesem Arbeitsbereich, ist es schwer, sich da irgendwie als Unternehmen, als Industrie vielleicht anzusiedeln, weil es einfach gewisse Erwartungen mitkommen. Man erwartet halt nicht, auch wenn es natürlich die Uni Bochum gibt, dass die Leute da die geilsten, innovativsten Social-Media-Kampagnen fahren, zum Beispiel. Sondern man denkt halt, ja, die bilden da gute Bergbauingenieure aus und IngenieurInnen.
Ist aber vielleicht dann auch eine Generationenfrage. Also ich meine, die Leute, die Kumpel, die dann da gearbeitet haben und sich dann da verabschiedet haben, die werden ja auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Das ist ja jetzt auch kein Job, den du jetzt jahrzehntelang machen kannst. Du machst dich da ja dann, also gerade diese körperlichen Sachen sind, glaube ich, dann nochmal ein bisschen anders zu behandeln, wobei es natürlich man sich dann damit ja eben auch dann sehr identifiziert, wenn du sozusagen jeden Tag schwitzend und dreckig und irgendwas dann dir tatsächlich sozusagen die Seele aus dem Leib schuftest, dann ist das vielleicht dann noch tatsächlich auch nochmal was ganz anderes, womit man da so verbunden ist, als irgendjemand, der so ein bisschen anonym am Schreibtisch irgendwelche Papiere von links nach rechts legt. Ich habe, glaube ich, ein ganz merkwürdiges Bild von Leuten in Büros an Schreibtischen, aber gut.
Naja, aber ich würde sagen, also das hat ja auch diese Region geprägt und diese Identität, diese Arbeitsidentität, auch dieser Arbeitsethos war mitbestimmend letztlich eben für diese Region. Da weiß man, okay, du hast nicht die Manieren, die man vielleicht, weiß ich nicht, in der Hamburger Bürgerschaft hat. Du hast nicht eine hochtrabende literarische Ausbildung, sondern machst irgendwas mit deinen Händen, körperliche Arbeit, alles so ein bisschen assi. Genau, also, und dass diese Leute das dann, also, dass die Bewohner des Ruhrpotts das dann natürlich auch umarmen, eben weil sie sich darin ja auch wiederfinden. Andere hingegen eben nicht. Was ich daran halt interessant fand, ist, dass diese überbordende Identität ja auch irgendwo was sehr, sehr Beruhigendes hat, finde ich, oder?
Stimmt. Da ist man zumindest nicht gezwungen, sich ständig zu suchen und zu finden und was bin ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt überhaupt? Stimmt, wenn man da geboren ist, dann ist das eigentlich, ist ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr klassisch urig sozusagen, wie eben diese vor 300 Jahren. Vater hat einen Bauernhof, völlig, die Frage stellt sich praktisch nicht, was man dann eventuell aus seinem Leben macht, denn es ist eigentlich schon alles geordnet. Ja, stimmt, jetzt wo ich so redender, sprechendes Denken, ne, jetzt wo ich so drüber nachdenke, laut, ja, doch, kann ich nachvollziehen.
Ja, aber gleichzeitig, ne, für mich wäre der Gedanke, in dieser festen Struktur zu sein und die persönlichen Freiheiten vielleicht schwieriger durchsetzen zu können, wäre für mich natürlich ein bisschen gruselig. Also was macht jetzt beispielsweise der Sohn einer Bergarbeitersfrau, die ihr Leben lang unter Tage gefahren, gut, gab's nicht, gab keine Frauen unter Tage, aber, oder ganz, ganz wenige. Aber stellen wir uns mal vor, ja, wir haben jetzt den Sohn eines Bergarbeiters, der hat 20 Jahre da unter Tage geschuftet, hat es dann geschafft, irgendwie sich noch ein bisschen weiterzubilden, ist jetzt für Sicherheit zuständig. Ganz viele, ich habe ja so ein bisschen nochmal über den Ruhrpott dann gelesen in Vorbereitung.
Ich merke schon, du bist voll drin.
Das ist ein ganz typischer Karriereweg für viele Leute, die unter den Tage gearbeitet haben. Die haben das irgendwie 10, 15 Jahre gemacht, sind dann so langsam aufgestiegen vom einfachen Bergmann zum Steiger, also zum quasi Vorarbeiter vor Ort. Und dann haben sie nochmal studiert oder sich weitergebildet und haben dann irgendwas in dem im Bergbaubereich gemacht. Also waren für Sicherheit oder Organisation und so weiter zuständig. Aber zurück zu meinem Beispiel, was ich konstruieren möchte. Wir haben also diesen jungen Mann, ja, der ist Sohn seines Bergarbeitervaters. Der Bergarbeitervater war im Zechenfußballverein, ist Schalke-Fan und singt auch noch im Chor. Und dieser Junge entdeckt jetzt plötzlich, er steht auf Männer. Also natürlich für uns heutzutage kein Problem. Aber ich glaube, so ein jemand, der mit einer ganz klaren Identität auch von sich selbst aufgewachsen ist, wie der Vater, der hat damit erstmal ein Problem, oder nicht? Bergmänner sind halt nicht schwul.
Das sagst du. Vielleicht hast du einfach nur noch keinen getroffen. oder keine schwule Gruppe, die sich da irgendwie genau zusammenfindet. Aber ja, natürlich, ja, das ist natürlich, sobald da so ein bestimmtes tradiertes Bild mit einhergeht, ist das dann natürlich dann schwierig. Aber vielleicht ist das mittlerweile auch ein bisschen diverser.
Ja, mit Sicherheit. Weiß natürlich. Ich natürlich nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, diese Identität zu haben, auch in Form deiner Berufsgruppe, ne? Ich bin Bergmann und ich weiß, wo ich hingehöre und zum Mittagessen esse ich gerne Currywurst. Haben ja ganz viele Leute gemacht. Oder das als Selbstverständnis gesehen. Meine Fresse hier, wie heißt er? Grönemeyer, Herbert Grönemeyer hat ein Lied darüber geschrieben, über Currywurst.
Stimmt. Hat er auch ein Lied über die Bergarbeiter geschrieben?
Nee, aber halt Bochum. Also seine Ruhrpott-Stadt.
Richtig. Ja, richtig.
Also man hat diese festen Identitäten und man fühlt sich darin wohl und das ist auch alles ganz schön, aber wenn man eben versucht, da entgegenzutreten, beziehungsweise eben ein oder zwei Interessen entgegen diesem Bild laufen, diese Identität, dann kriegt man halt schon so ein bisschen so ein Problem. Ne? Also das ist so ein ewiger Zwiespalt zwischen der Mensch in uns, das Herdentier in uns, das sich in einem festen sozialen Gefüge wohlfühlt, hin zu, im Gegensatz eben zur persönlichen Freiheit, die natürlich auch irgendwie ausgelebt werden will.
Da kann man jetzt ja wunderbar anknüpfen an die moderne, wunderschön neue Tradition, dass man auch das Gruppen- und Herdengefühl, wie ich es jetzt mal so nenne, heute auch versucht, in vielen Firmen zu kreieren. Wir haben ja unseren kleinen Running Gag in unserer Robots & Dragons Redaktion. Immer wenn irgendjemand eine etwas gestelzt geschriebene Ausschreibung sieht, dann gucken wir immer schon nach dem Stichwort Kickertisch oder ob da ein Mate- und Bierkühlschrank im Büro steht, weil verdammt nochmal.
Für mich ist das Highlight immer noch die frische Obstschale.
Genau, ja, wir zahlen schlecht, aber wir haben jeden Tag frisches Obst dabei. Verdammt nochmal sollst du dich wohlfühlen und dich hier fühlen wie in einem Wohnzimmer, bestenfalls in deinem eigenen, weil nur so kannst du sozusagen Teil der Firmenfamilie werden. Das ist ja nochmal eine ganz andere Idee von Identität und wie man sich mit seinem Job sozusagen, ja, quasi verheiratet. Ich habe mir dann sogar noch eine Notiz gemacht, das ist in Deutschland nicht so richtig, glaube ich, verbreitet, aber vielleicht kennst du diese eine Folge von King of Queens. Das ist so ein USA-Job-Ding, ist, dass man sich sozusagen auf der Arbeit so eine Art Arbeitsehefrau oder Arbeitsehemann sucht, weil man anscheinend da so viel Zeit verbringt und sich mit den Leuten auf eine bestimmte Weise so gut versteht, dass man, naja, wahrscheinlich dann mehr Freunde ist als oder überhaupt mehr von seinem Alltag miteinander teilt als mit den eigenen Partnern und Familien und so weiter. Also ich kenne das auch so aus so englischsprachigen Podcasts, dass die immer sagen Work Buddy, Work Husband, Work irgendwas, was ja eine ganz krass nahe Definition von Arbeit und wer bin ich da eigentlich? Was habe ich da eigentlich für ein Gesicht? Was für eine Art Mensch repräsentiere ich da irgendwie zeigt, die wahrscheinlich vielleicht andere Leute gar nicht so richtig so kennen. Und in Deutschland ist es dann ja ganz oft so dieses, ich muss jetzt die ganze Zeit irgendwelche Film-Popkultur-Zitate mit lauter Zitaten um mich werfen. Da kennen wir natürlich alle Bernd Stromberg, der sagt, wir sind Kollegen, keine Freunde. Und das ist so, da geht man vielleicht mal mit den Kollegen mal trinken, aber mehr auch nicht. Manche Leute sagen dann auch so, ja gut, mehr Kontakt muss ich jetzt auch nicht haben, weil man hängt jetzt ja auch sowieso schon 8 Stunden am Tag mit den Leuten rum. Aber es etabliert sich, du merkst, ich will ein bisschen meine Idee wieder ein bisschen ins Spiel bringen. Es etabliert sich dann natürlich und auch gerade in diesen ganzen Marketing, Medien, irgendwas, wo man viel mit Menschenkontakt arbeiten muss, etabliert sich oder hat sich, glaube ich, schon lange etabliert, die Idee Networking, Mittagessen oder mal ein Cocktail oder diese ganzen After-Work-Kneipenangebote, die es ja irgendwie vor allem in Großstädten wie meinetwegen Berlin, aber auch Frankfurt und so weiter gibt, wo von außen betrachtet sozusagen einfach nur dahinter steht, bitte verbring noch mehr Zeit mit uns und mit deinem Job und mit deiner Arbeit und mit, dass da irgendwie möglichst noch mehr bei rauskommt als bei einem 0815-mäßigen Job von, wie heißt das, 9-to-5-Job, den du zwar machen kannst und danach ist dann Feierabend und dann gehst du nach Hause, aber das scheint heute alles nicht mehr so richtig zu reichen und ja.
Du brauchst ja heutzutage auch ein Netzwerk, ja, du brauchst ein Netzwerk im Job.
Ja, aber braucht man das immer?
Nee.
Kommt vielleicht auf das.
Also wenn du mich fragst, natürlich nicht. Ja. wenn du irgendwelche Karriereberater fragst, dann natürlich schon.
Natürlich.
Ja, natürlich. Also die Entwicklung gibt es auf jeden Fall. Ich meine, die hat es immer schon so ein bisschen gegeben. Ja, wir denken eben an Betriebssportsvereine. Wir denken an Weihnachtsfeiern, Sommerfeste. das ist ja immer schon so ein bisschen da gewesen. Aber ja, ich glaube, mit dieser ganzen Start-up-Kultur. Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Mit dieser ganzen Start-up-Kultur ist das dieses amerikanische Bild von die Arbeit ist deine Familie. Also diese typisch deutsche Trennung von Arbeit und Privatleben, die soll sich dadurch so ein bisschen aufweichen. Auch sehr eben zugunsten der Arbeit, die natürlich davon profitiert, dass du sagst, okay, jetzt bleibe ich auch nach Feierabend noch irgendwie zwei Stunden länger oder sowas.
Genau, mach mir noch ein Bier auf und geh noch mal kurz die Tabelle durch. Ich habe eine ziemlich gruselige Statistik gefunden. Ich muss sie nur gerade mal finden. Ah, hier, genau. Und zwar von der Hans-Böckler-Stiftung gab es eine Studie, dass...
Die spielt ja den Gewerkschaften nahe, ne?
Richtig, und so war sie auch, so war sie auch formuliert tatsächlich. Das fand ich ein bisschen, ich habe es gelesen und habe danach mir nur ein Ausrufezeichen an meine Notizen gemacht und dran geschrieben, oh Gott, gruselig. Nämlich haben die ich stand leider nicht aus welchem Jahr, aber ich denke, sie wird relativ aktuell sein, weil der Artikel, in dem ich das gefunden habe, auch recht aktuell war, stand da, dass nur noch 13% der Beschäftigten heutzutage in klassischen 9-to-5-Jobs arbeiten. Also Montag bis Freitag ganz normale Uhrzeiten, 8 Stunden, feste Zeiten, was auch wichtig ist, weil wir haben ja viel Schicht- und Wochenendarbeitsverhältnisse mittlerweile. 13% finde ich ganz schön wenig irgendwie. Und dann stand dann da noch weiter, die meisten anderen sind fast, also stand keine genaue Zahl da, aber die meisten anderen sind sozusagen fast in der 24-Stunden-Erreichbarkeit, haben sich der irgendwie verpflichtet, was natürlich dann auch wieder Medien und so weiter, Marketing, meinetwegen auch Banker mit einschließt. Gerade die neigen dann natürlich auch sehr zu freiwilliger Selbstausbeutung und dann eben auch wieder natürlich, wenn ein Job einen so dermaßenen Anteil in deinem Leben hat und so viel Zeit frisst am Tag, ich finde 8 Stunden auch schon echt lange, aber oft bleibt es dabei ja nicht. Und also plus Mittagspause, dann sind es ja 9 und dann musst du noch hinfahren und zurück. Also du hast locker mal 10, 11 Stunden am Tag nur damit zu tun, dass du da irgendwie dein Geld ran schaffst. Dann bleibt's halt nicht dabei, das ist nur der Job, der ist, der dir die Miete zahlt und das Brot, sondern dass du natürlich rein logisch auch drüber nachdenkst, was ist da los? Macht das überhaupt Sinn, was ich da treibe? Und das ist dann ja die nächste Frage. Das ist jetzt nicht mehr Teil dieser Studie, aber das war dann Teil dieses Artikels. Und dass die Leute sozusagen ihren Job als sinnvoll erachten, wenn sie das Gefühl haben, dass da natürlich nicht nur für sie selbst, sondern eben auch für andere, was dabei rausspringt. Mit der ein bisschen, finde ich, Milchmädchen kurz gedachten Rechnung, dass sozusagen jeder Job ja auch was wert ist, sonst würde man ja nicht dafür bezahlt. Jetzt können wir natürlich einwerfen, warum werden die einen so gut bezahlt und die anderen so schlecht und sind die Leute, die schlecht bezahlt werden, dann auch weniger wert? Das hatten wir schon, das müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, aber das war mir ein bisschen zu kurz gedacht. Also klar, fragt man sich das dann irgendwie. Was mache ich hier eigentlich und was soll das eigentlich und hat das überhaupt Sinn? Und ist das überhaupt das, wofür ich sozusagen geschaffen worden bin? Und oft kommt man dann auch zu der Feststellung, nee, bin ich nicht. Da würde ich jetzt kurz die Kurve machen Richtung Freelancertum, weil ja ganz viele Leute mittlerweile, und ich höre das auch bei dir ein bisschen raus, Johannes, nicht bereit sind, sich hundertprozentig dieser Firma, ich schwimme bis nach Birma für meine Firma, sich zu beschäftigen und sich zu verpflichten.
Für mein Unternehmen.
Es gab noch was Drittes, das war anders. Wir haben uns alle lieb in unserem Betrieb, aber das ist ja noch eine Stufe schwächer.
Außerdem sagt ja keiner mehr Betrieb heute.
Nee, das stimmt. Oh Gott. Ja, stimmt. Betrieb ist was mit Stempelkarte und so.
Betrieb ist vor allen Dingen, habe ich den Eindruck, eher so ein Ostding.
Das kann auch sein. Das kann sein. Schreibt uns doch mal ein paar Kommentare. Ich weiß, dass Leute mit entsprechender Arbeitsbiografie zuhören, also meldet euch da mal. Dass viele Leute eben genau deswegen auch nicht bereit sind, sich so fest verpflichten zu lassen, was natürlich auch ein bisschen den sozusagen Rise of the Freelancertum ein bisschen begünstigt hat, also den Aufstieg der Selbstständigkeit, der ja nur aber auch oft zur Selbstausbeutung führt. Also es ist alles so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, tatsächlich. Ich kann verstehen, wenn man nicht 24/7 immer Lust darauf hat, das zu machen, was der Chef einem sagt, sondern lieber flexibel arbeiten will und eine freie Zeiteinteilung haben will und so weiter. Aber die Beschwerde, die wir ja hier auch schon vom Stapel gelassen haben, dass es einfach wenig feste und vor allem unbefristete Jobs gibt, weil warum? Man kann ja auch genug Freelancer anstellen, die im Zweifelsfall billiger sind. Die macht das natürlich nicht besser. Also,
Ne, und da würde ich sagen, es wurde eben viel vom Kollektiv, ja, also von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft hin an Verantwortung auf das Individuum übertragen.
Absolut,
und,
na klar.
Und man verkauft uns heute eben dieses Freelancer- oder projektbasierte oder diese wechselnden Arbeitsbiografien verkauft man uns heute ja als Freiheit, wohingegen es eigentlich nur eine Individualisierung des ökonomischen Risikos ist.
Was einen dann ja auch wieder in die Verpflichtung bringt, irgendwie einen roten Faden und einen Sinn TM, in seinen Lebenslauf zu bringen, weil wenn man sich das ja so alles ausgesucht hat, dann wird ja schon irgendwie was dahinter stecken, warum man jetzt das gearbeitet hat und nicht das. Und das, finde ich, ist wieder ganz schön viel Druck, der da irgendwie implizit reingebaut wird.
Naja, oder du musst halt sagen, naja, mit dem, was ich eigentlich mache, was ich seit, ich hatte nämlich genau diese Frage, wo ist denn der rote Faden in ihrem Lebenslauf, hatte ich vor kurzem in einem Bewerbungsgespräch.
Und was hast du gesagt? Gibt's nicht. Man muss nehmen, was kommt.
Ich hab nicht souverän geantwortet, muss ich sagen. Es ärgert mich im Nachhinein auch so ein bisschen.
Das ist ja oft
letztlich,
so.
Ja, also ich habe gesagt, ich kann verstehen, dass man den Eindruck hat. Aber letztlich, was ich ja mache, die Podcasts, die ich mache, die Texte, die ich schreibe und teilweise ja auch gegen Geld veröffentliche und veröffentlicht habe, das ist ein roter Faden. Das mache ich seit einer ganzen Weile.
Es ist halt nur leider nicht die Haupteinnahmequelle.
Nee, aber das liegt ja oft nicht daran, dass ich das nicht will, sondern dass die ökonomischen Gegebenheiten so nicht sind in dem Bereich. Ja. Du kennst auch Leute, die zwar freie Journalisten sind und das Privileg haben, freie Journalisten zu sein, sein zu können, aber die erkaufen sich das einerseits mit ganz, ganz viel Arbeit, die sie manchmal nicht überblicken, andererseits auch mit einer gewissen Form von Prekarität. Ihre Lebensläufe sind komplett oder ihre Lebensumstände, ihre Lebenssicherheiten sind mehr oder weniger unsicher. Und diese Unsicherheit muss man aushalten können.
Naja, und wenn dann, was ja nun gerade hier überall herrscht, der Neoliberalismus die ganze Zeit den Leuten in die Köpfe hämmert, jeder ist seines Glückes Schmied und die Betonung liegt da nicht auf Schmied, sondern in dem Fall auf Glück. Such dir gefälligst was, womit du glücklich bist. Das macht das nicht einfacher, würde ich sagen.
Was mich da vor allen Dingen immer aufregt ist, und da sind wir wieder so ein bisschen bei Bourdieu, ich habe ja gar nicht die Möglichkeiten, das zu machen, was ich möchte, weil es so viele Hürden gibt auf diesem Weg, dass ich dazu verdammt bin, unglücklich zu sein in meinem Job. Also nicht ich jetzt.
Also wenn ich jetzt ein strammer Neoliberalist wäre, oh Gott, mich gruselt es schon allein, diesen Satz anzufangen, aber dann würde ich einfach sagen, wenn du damit davon nicht leben kannst, dann musst du halt einfach noch besser werden. Und wenn du nicht besser werden kannst, dann bist du halt einfach nicht gut genug. Denn nur der Beste kann sich durchsetzen.
Das ist der amerikanische Traum, ne? Wenn du dich nur anstrengst und richtig reinpulverst, deine Energie, dann wirst du auch Erfolg haben. Aber jeder, der wirklich auch, und jede, die mit ihrer Sache mehr oder weniger Erfolg hat oder davon leben kann, sagt auch, es hat auch viel mit Glück zu tun.
Und ja, das ja sowieso.
Und deswegen finde ich es schwierig, eben dieses Narrativ, dass du musst dich nur genug anstrengen, immer noch so weiter zu verbreiten, weil es ist, Verzeihung, es ist eine Lüge. Frag mal, du bist eine Frau, du weißt, dass das nicht so einfach ist, dann genau so viel Erfolg zu haben, frag Leute mit Migrationshintergrund oder mit einem stark hörbaren Akzent.
Absolut. Naja, oder einfach Leute, die an den Strukturen verzweifeln, wie meinetwegen eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht tatsächlich angefangen hat, eventuell in der Richtung was zu arbeiten und dann muss man sich halt einfach um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel ein Kind oder so. Dann geht das natürlich auch ganz schnell in die Brüche. Jetzt mal abgesehen von der, du kannst alles schaffen und so weiter, diese Verpflichtung, das ist ja auch, oh ja, stimmt, jetzt sehr gut. Mit der Amerikanisierung kommt ja noch dabei einher, ich glaube, das steht sogar bei denen in der Verfassung, das Pursuit of Happiness, ne? Also nicht nur, du kannst das schaffen, sondern du kannst das auch schaffen und bist damit dann eben auch glücklich. Das ist dann ja sozusagen schon mit eingebaut, dass das auf jeden Fall jeder zu schaffen hat. Und diese Art Verpflichtung finde ich dann, ja, echt fragwürdig. Ich würde ganz kurz, wenn ich darf, aus dem Buch vorlesen, was ich vorhin schon mal kurz angeschaut
habe. Ja, hau rein, aber erklär doch mal warum, was dich da so bewegt.
Ja, genau. Sehr passend dazu, und das ist mir erst vor ein paar Tagen in die Hände gefallen, aber das war mitten in die Vorbereitung, ist mir das sozusagen zwischengerutscht, habe ich ein kleines Zitat vorbereitet, und zwar kommt es aus dem Buch, das heißt, also von Katrin Wessling, wer sich ein bisschen auf Twitter rumtreibt, kennt die vielleicht unter dem Twitter-Handle, ich glaube, sie heißt Oh Hello Katharina, also sie ist Journalistin und Autorin und schreibt viel über eben so Fragen wie Identität, Arbeit, eben auch unsere Generation. Und in dem Buch, was ich jetzt hier habe, das heißt Super und Dir, geht's eben auch, wie wir gerade schon gesagt haben, um eine junge Frau, die, ich habe es tatsächlich noch gar nicht zu Ende gelesen, aber diese eine Geschichte, die hat, dieser Anfang, der hat mich da sehr gecatcht, die mitten in so ein Burnout reinschlittert durch ihre Arbeit und dadurch, dass sie einfach, ja, wahrscheinlich versucht, sich sehr mit dem, was sie da so macht, wer sie ist, was sie überhaupt ist und so weiter zu identifizieren. Also ich würde jetzt einfach mal kurz vorlesen. Da geht's direkt, das ist so, glaube ich, zweites oder drittes Kapitel, da geht's darum, dass sie, es wird nicht so ganz klar, wo sie jetzt gearbeitet, aber zumindest bei einer sehr angesehenen Medienfirma, ob sie jetzt eine Zeitung ist oder Facebook oder so, weiß ich nicht.
Natürlich vorgreifen, Spoiler.
Da wird noch nichts gespoilert, das ist jetzt erstmal nur ein Eindruck. Und genau. Nee, ich habe das Buch jetzt ungefähr halb durchgelesen und bin immer noch sehr, teilweise auch ein bisschen erschrocken, wie sehr ich mich da drin selber auch wiedererkenne und wie viele dieser Unterhaltung, die Personen in diesem Buch führen, ich auch schon geführt habe mit Leuten, denen es auch so ging. Also ich lese einfach mal vor. Da geht's. Die Szene ist so, dass sie gerade so mitten in der Mittagspause von ihrem ersten Arbeitstag ist und schon so ein bisschen anfängt zu reflektieren, wie ihr das da so gefällt. Ich will heute Abend niemanden sehen. Ich will mich betrinken und in meiner Mädchen-WhatsApp-Gruppe herausfinden, warum ich mich nicht freuen kann, warum ich so viel Angst habe, was ich morgen anziehen soll. Ob die anderen sich an ihrem ersten Arbeitstag auch so mies gefühlt haben, wie ich mir all die Namen besser merken kann, warum sich das hier so anders anfühlt als die Praktika, die ich in den letzten Jahren absolviert habe, ob alles gut wird, dass alles gut wird. Hey Süße, will ich hören, du bist ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Was sie mir nie sagen würden, dass ich eventuell einen Fehler mache. Dass ich eine Probezeit habe, die nicht nur bedeutet, dass das Unternehmen herausfindet, ob es mich mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist ohne großes Aufsehen wieder rausschmeißen möchte, sondern dass auch ich die Möglichkeit habe zu gehen, wenn ich mich unwohl fühle. Dass die ganzen Lifestyle-Magazine jungen Frauen immer zu sagen, dass wir nur endlich herausfinden müssen, womit wir glücklich sind. Und dann ist alles toll. Dass genau diese Magazine davon leben, dass das absolut unmöglich ist. Dass es zumindest nicht so funktioniert, dass man 25 Fragen, die dir verraten, was du wirklich brauchst, ankreuzt und dann weiß, was man wirklich braucht. Dass man genau das vielleicht niemals herausfindet, aber dass das auch okay ist, weil man ja auch trotzdem in der Zwischenzeit weiterlebt. Und dass Scheitern manchmal keine Chance, keine Lektion, kein Weg zum Erfolg ist, sondern einfach nur das, schmerzhaft. Und dass aber auch das vorbeigeht, wie alles. Dass ich übertreibe, mich reinsteigere und nicht so ein Opfer sein soll, würden sie mir nie sagen. Sie würden mir nie sagen, dass man auch manchmal einfach die Zähne zusammenbeißen muss, weil irgendjemand die Miete überweisen und den Studienkredit abbezahlen muss. Im besten Fall nicht Mama und Papa. Sie würden mir nie sagen, dass sie selber furchtbare Angst haben, weil ich es auch nie sagen würde und immer nur so sehr jammere, dass niemand auf die Idee käme, ich hätte ein ernsthaftes Problem. Niemand anderes und ich erst recht nicht. So, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt. Ich finde, man spürt da so ein bisschen bei jeder, eigentlich bei fast jedem Satz, wie sehr die Figur halt auch so auf der Suche ist nach diesem, okay, ich habe jetzt das und man erwartet von mir sozusagen jetzt, dass das jetzt die totale Erfüllung ist, ne? Das ist ja auch schon wieder so eine Instagram oder überhaupt irgendwie Internetkultur, dass man sagt, hey, hier, hallo, living the best life, ne? Hier bin ich, super, Mittagspause, mega Team und so. Und dass sie dann einfach feststellt, ist alles irgendwie gar nicht so richtig super. Und was soll ich hier eigentlich? Und hat das sich jetzt überhaupt gelohnt, der ganze Aufriss? Und Verlauf dieses Buches ist sie dann einfach auch dabei, sich selber, also Burnout halt, ne? Also sie sich da total irgendwie auszubeuten und noch länger zu bleiben. Und das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal besprochen. Und diese Kultur sozusagen, niemand darf eher gehen als der Chef, ne? Man wartet immer noch und sitzt da und sieht sehr beschäftigt aus, auch wenn man vielleicht gar nicht wirklich was macht, bis dann die wichtigen Leute einen gesehen haben, dass man tatsächlich was macht und so. Was da eben alles so für Fragen dahinter stecken, finde ich, wird da schon sehr deutlich.
Fand es vor allen Dingen interessant, welche große Rolle Angst da spielt.
Ja, ja. Naja, immer die Angst dann auch zu versagen und dann so dieses, ne, sie haben ausgerechnet mich ausgewählt, warum eigentlich? Und dann, also wie sie sich halt auch die ganze Zeit hinterfragt, sollte ich jetzt nicht eigentlich glücklicher sein? Weil das ja so ein bisschen die Pflicht ist, die man anscheinend hat.
Pflicht, glücklich zu sein, ja, ja. Naja, was ich halt interessant finde, ist, dass diese Angst auch so ein bisschen dadurch kommt, diese Angst, was falsch zu machen. Natürlich einerseits, weil man damit seinen Kolleginnen und Kollegen zur Last fällt und wenn die quasi dein Familienansatz sind, dann ist das natürlich doppelt so schlimm. Und zweitens, man wird heute viel weniger an die Hand genommen. Also das kann ich gerne verlinken, es gibt so eine PowerPoint-Präsentation von der LMU München, wahrscheinlich eine alte Vortragsmitschrift oder sowas, über Arbeitsorganisation, soziale Organisation, und da wird das Beispiel einer italienischen Rahmenfabrik, also die wahrscheinlich Bilderrahmen hergestellt haben.
Ich habe jetzt an die Nudeln gedacht. Okay, gut, dass du es gesagt hast.
Nee, Bilderrahmen.
Mit gut. H.
Also dieses Beispiel wird da gegeben und es wird gesagt, naja, früher ging der Chef selber noch quasi durch den Laden und hat den einzelnen Arbeiterinnen und Arbeitern Anweisungen gegeben, mach das so, mach das so, mach das anders. Und heute bekommt man einen Zettel, du musst bitte 5 Rahmen machen, organisier dich selbst.
Ja, oder hier ist eine Anleitung, wie es geht, da steht alles drauf, viel Spaß.
Genau, und damit sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, also das ist ein realer Fall, damit sind die halt gar nicht klargekommen. Die sind mit dieser Selbstverantwortung, Selbstorganisation sind die halt nicht klargekommen. Was man natürlich verstehen kann, wenn man 30 Jahre gesagt bekommt, was man zu tun hat. Aber ich glaube, es zeigt auch auf, dass die Leute, die uns heutzutage unsere Aufgaben zuteilen, teilweise auch gar keine Ahnung mehr davon haben, wie diese Aufgaben dann erledigt werden. Verstehst du? Also wir haben eine Reihe von Leuten, die vom eigentlichen Arbeitsprozess ziemlich entkoppelt sind, diesen aber steuern sollen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Und das spielt auch wieder rein mit Identität. Wenn du eine Karriere in einem Unternehmen gemacht hast, nehmen wir wieder die Bergarbeiter. Die wissen, wie es unter Tage läuft. Die haben da selber gearbeitet. Die kommen nicht,
die haben sogar einen Vorarbeiter.
Die haben nicht einfach Elektrotechnik studiert oder, weiß ich nicht, Maschinenbau und sagen dann den Arbeitern am Fließband, was sie zu tun haben. So läuft das halt nicht. Ja, das ist halt eine Entwicklung in dieser zunehmenden Mobilisierung auch von Menschen und es ist auch eine Entwicklung eben in der Digitalisierung.
Aber will man denn, also findest du es besser, an die Hand genommen zu werden? Also ich hätte dann, glaube ich, schnell den Eindruck, dass mir Leute einfach permanent auf die Finger gucken. Oder es gibt ja auch so ein bisschen, wenn wir, ich denke ganz viel, glaube ich, immer von dieser Startup-Denke aus. Da ist ja dann viel so, irgendwie bist du noch so ein kleiner Betrieb und man weiß noch nicht so richtig, ob das Produkt läuft. Irgendwann läuft's, dann expandiert man halt oder so. Wobei ich glaube, in dem Moment, wo man expandiert, zählt man technisch gesehen nicht mehr als Startup. Na egal. Also ich war ja auch mal kurze Zeit in dieser Welt irgendwie unterwegs und da haben ganz viele Leute immer auch mit so ganz komischen, also es kam mir zwischendurch fast schon so ein bisschen sektenmäßig vor, muss ich jetzt wirklich leider gestehen, weil dann Leute, die da so total drin waren, die dann aber auch wirklich mindestens 12, wenn nicht sogar 16, 18 Stunden pro Tag in diesen Laden gesteckt haben, dann irgendwas erzählt haben von dem, dass hier den Namen des Startups einsetzen, Experience, oder hey, die haben dann wirklich mit so Sachen wie Familie und sowas diese Vokabeln benutzt, was mir einfach auch gruselig war und irgendwie, ich wollte das alles nicht, mir war das viel zu nah und das war so,
das sind doch alles Psychopathen, geh mal weg. Oder? Das sind alles
Psychopathen. Ja, aber von mir aus auch Soziopathen. Da hast du beides wahrscheinlich.
Wir sind keine Psychologen.
Es kommt immer drauf an.
Wo ist der Unterschied? Klärt uns
auf. Wir können es nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da ein bisschen auch den Reiz drin sehen, da sozusagen was mit aufzubauen, weil du ja dann irgendwie ein bisschen mehr aus dir machen kannst, ne? Und das sieht vielleicht auch im Lebenslauf immer noch ein bisschen schicker aus, als, ja, hat von bis das und das am Schreibtisch gemacht.
Es ist total toll, was mit aufzubauen. Also ein Unternehmen oder ja, auch eine Organisation oder sowas, das macht super viel Spaß. Und ich könnte mich da auch sehen, dass ich eine längere Zeit, also mehr bleibe oder mehr mache, als ich sein müsste. Davon lebt ja das verdammte Ehrenamt, dass Leute diese Organisationen, diese Infrastrukturen mit pflegen und mit Leben füllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wer sagt mir denn, dass das irgendwas bringt? Wer verspricht mir denn, also jetzt vor allen Dingen in einem beruflichen Umfeld, Ehrenamt mal außen vor gelassen, wer verspricht mir denn, dass die Leistung, die ich da zeige, die Identität, diese Identifikation, die ich mit dem Unternehmen habe, dass die auch wertgeschätzt wird. Schauen wir mal beispielsweise nach Japan, wo die Identifikation früher TM, also ab den 50er Jahren bis Ende der 90er ungefähr, da gab es ja eine ganz große Identifikation der Angestellten, der Salaryman, der Salarymans mit ihrem Unternehmen. Und das war ja das Prinzip der lebenslangen Beschäftigung. Du fängst halt bei Mitsubishi an und wirst von Mitsubishi in die Rente entlassen. Und dann sind viele Leute plötzlich, die diese große Identifikation hatten, in ein Loch gefallen und fragen sich dann jetzt in der Rente, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich überhaupt keine Bedeutung mehr eigentlich.
Ah, das ist interessant. Ich habe mich gerade eben gefragt, was passiert, wenn jemand in der Zeit meinetwegen bei Mitsubishi gekündigt hat und dann gesagt hat, scheiß drauf, ich fange jetzt bei, was gibt's noch, bei Hyundai an oder so. Ist man dann sozusagen Verräter, ehrlos und hat dann total, oder hat man dann irgendwie versagt? Oder da ist es ja wahrscheinlich das größere Ziel, so lange wie möglich in diesem Betrieb zu bleiben.
Das ist ein guter Hinweis. Ich weiß nicht, wie Japan damit umgegangen ist. Also teilweise gab es auch so Headhunter in der Zeit oder gibt es auch immer noch, die eben versuchen, da Leute gezielt abzuwerben. Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber wenn du jetzt beispielsweise bei Mitsubishi aufgehört hast und zu Hyundai oder zu Toyota gewechselt bist, wobei man sagen muss, Mitsubishi stellt ja nicht nur Autos her, ne? Die haben auch eigene Milchfabriken.
Ja, war jetzt nur ein Beispiel.
Aber das nur nebenbei. Ich muss meinen Japan-Fimmel jetzt wieder so ein bisschen eindämmen, so. natürlich, also wenn du aus eigenen Stücken gekündigt hast, dann brauchst du aber einen triftigen Grund, weil du bist ja nicht loyal, ne? Also diese Loyalität wurde schon ganz, ganz stark in den Vordergrund gestellt. Es gibt ja auch was Ähnliches in Deutschland, ne? Also ein ehemaliger Mitbewohner von mir hat seine Ausbildung bei Siemens gemacht und Siemens hat eine eigene Betriebskrankenkasse, die SBK. Ja,
diese ganzen Traditionsfirmen halt, ne? Ich habe auch gerade überlegt, wer mal bei VW war, der bleibt da wahrscheinlich auch 20 Jahre.
Oder wird zumindest, ne, knickknack, ja, bekommt dann bei irgendeinem befreundeten Zulieferer dann noch ein Altersposten.
Aber vielleicht ist das heute auch wieder nicht mehr so. Die Strukturen fallen alle auseinander. Also
ja, die Strukturen
heute ist
fallen
es ja
alle auseinander. Ich glaube, es ist nämlich so, dass man heutzutage sagt, ja, du warst jetzt 50 Jahre, du warst jetzt 30 Jahre bei VW, vielen, vielen Dank. Mit deiner Erfahrung, da findest du bestimmt noch was Neues, gib dir Mühe, viel Glück, viel Erfolg, du machst das. Sorry, dass wir dich wegrationalisieren mussten, aber du bist halt einfach 5% weniger effizient als der neue Kollege. Dankeschön.
Richtig, genau. Wobei es aber mittlerweile ja dann auch wieder ein bisschen sexier ist, einfach viel Erfahrung mitzubringen und halt vielleicht nicht 20 Jahre nur einen Chef gehabt zu haben und eine Arbeitsweise kennengelernt zu haben. Also gut, ich habe das jetzt einfach mal in meiner Bewerbungsphase als Vorteil ausgelegt, dass ich zum Beispiel einfach schon diverse Redaktionen kennengelernt habe. Das kann man ja immer schön verkaufen als, ja, da kann man ja neue Strukturen einführen und so weiter und so fort. Kommt natürlich darauf an, wie oft man von A nach B geht. Wenn man überall nur so 2 Wochen bleibt, dann ist das natürlich dann immer schwierig. Aber das ist sicherlich branchenabhängig, denke ich. Ich musste nur gerade, als du das mit dem Rentner gesagt hast, so total an Loriot denken. Und diese schöne Szene bei Papa Antiportas ist das, glaube ich. Oder ist es Ödipus? Nee, es ist Papa Antiportas, genau.
Es ist Papa Antiportas.
Ja. Wo der ganze Plot dieses Films nur daraus besteht, dass Herr Lohse jetzt verdammt nochmal nicht weiß, was er machen soll, weil er einfach mal jetzt in Rente gegangen ist und die ganze Zeit sich allen möglichen Leuten auch im Kaufhaus mit, mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein, vorstellt und versucht dann irgendwie das Wissen, was er aus seiner Arbeit mitgebracht hat, nämlich irgendwie effizient, wie heißt das, Mengenrabatt irgendwo rauszuhandeln, weil er überhaupt nichts mit sich anfangen kann und mit seiner ganzen Freizeit, die jetzt auf einmal auf ihn niederprasselt, überhaupt nicht weiß, was er damit machen soll. Und seine Frau ist auch voll genervt. Wunderbar gespielt von Evelyn Hamann, die ihn die ganze Zeit nur rumschickt und wegschickt und eigentlich gar nicht im Haus haben will, weil das irgendwie überhaupt nicht geht. Also seine Identität ist definitiv einfach nur die Arbeit und kennen sich quasi gar nicht privat zu Hause. Das ist irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so veraltet ist, auch wenn der Film, glaube ich, von Anfang der 80er ist oder so. Das kann ich mir heute noch sehr lebhaft vorstellen, dass das heute immer noch so ist, viel.
Ja, aber ich glaube, das wird sich dann spätestens in unserer Generation, wenn nicht sogar noch eine Generation vor uns, wird sich das geändert haben, oder? Weil diese Arbeit, diese Identifizierung mit der Arbeit, die steht doch gar nicht mehr so im Vordergrund.
Was gut ist, aber gleichzeitig ist es natürlich dann auch wieder, naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sich hier mit dem Zitat, was ich da vorgelesen habe, dann auch doch identifizieren können, auch dieses, warum eigentlich ausgerechnet ich? Es hätte doch noch so viele andere gegeben, die dafür vielleicht besser geeignet wären. Will ich das hier überhaupt? Bin ich überhaupt richtig? Was soll das hier eigentlich alles? Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, hatte ich das Gefühl gehabt, okay, Arbeit, Identität, also wir müssen da irgendwie nochmal zurückkommen zu dem Thema. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt super erschöpfend, also erschöpfend können wir in der knappen Stunde, die wir haben, können wir ein Thema sowieso nicht behandeln, aber zumindest ein paar Fragen anreißen. Bist du zufrieden mit dem, was wir besprochen haben?
Es ging jetzt zwar ein bisschen kreuz und quer, aber im Prinzip finde ich es jetzt nicht so lückenhaft.
Gut.
Hast du diesen Podcast gehört eigentlich, den ich dir geschickt habe mit Stefan?
Ja. Den hatte ich ja auch auf Twitter geteilt. Kann ich gerne auch nochmal in die Shownotes packen. Das war auch ganz interessant. Ich finde es da halt immer nur schwer.
Es ist halt sehr amerikanisch.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Der amerikanische Arbeitsmarkt ist nochmal ein ganz anderer, weil da nochmal ganz andere Abhängigkeiten sind. Werf einfach den Begriff Krankenversicherung ein. Deswegen wie gesagt, ich finde es schwierig, aber ich habe ihn nicht umsonst geteilt, weil er ja auch ein paar Sachen anspricht, die wir vielleicht heute angerissen haben und über die sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Gedanken machen können oder wollen. Nee, können, wenn sie wollen. So.
Das wollen sie ganz bestimmt, denn sie haben ja auch die ganze Folge gehört und werden da sicherlich hoffentlich zumindest ein bisschen was draus mitnehmen.
Ja, wenn nicht, wenn ihr Wünsche habt, Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach, schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail an arbeit@darangehtdieweltzugrunde.de oder auf Twitter, da findet ihr mich unter den Followern von @keksmadam.
Das sind mittlerweile tatsächlich ganz schön viele. Seit ich festgestellt habe, dass nicht nur meine Mutter mir angefangen hat zu folgen, sondern auch Leute, die ich auch von der Arbeit kenne, wird das langsam ein bisschen unübersichtlich. Also ihr findet Johannes unter @maxwellmöbius. Ich bin @keksmadam. Ist natürlich ein bisschen merkwürdig, sich dann selber so anzumoderieren. Aber gut, ihr wisst ja auch, wie ihr hier in diese Folge geraten seid. Deswegen werdet ihr uns auch finden. Davon gehen wir einfach aus. Ihr seid schlau genug, das zu finden. Haben wir noch ein Schlusswort?
Nee, eigentlich wollten wir ja noch diese ganze Headhunter-Geschichte besprechen. Vor 2-3 Wochen ging halt auf Twitter so ein Interview mit einem Headhunter rum. Das werden wir auch verlinken. Aber da fehlt uns jetzt, glaube ich, einfach die Zeit und die Muße, das noch ausführlich zu besprechen. Aber es illustriert, glaube ich, ganz gut. Und deswegen wollten wir es auch mit einbringen kurz. Es illustriert, glaube ich, ganz gut, wie unterschiedlich die Denkweisen sein können. Vor allen Dingen in unterschiedlichen Hierarchien der Arbeit.
Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht nur eine Hierarchien, sondern auch eine Generationenfrage in dem Moment.
Ja.
Das wäre vielleicht was, wo wir später nochmal uns mehr Notizen dazu machen können. Also
ganz klar eine Generationenfrage. Also es geht ja auch darum, was die jungen Führungskräfte so alles mitbringen, beziehungsweise eben nicht mitbringen aus Sicht dieses Headhunters. Lest es euch durch.
Kleiner Tipp, ich fand es sehr interessant. Also ich habe, bevor ich das Interview gelesen habe, was ich auch auf Twitter geteilt gesehen habe, mir zuerst mal die Twitter-Replies angeguckt und es haben sich sehr viele Leute darüber sehr amüsiert, wie auf welche Art und Weise die Fragen gestellt worden sind. Da war gar nicht so interessant, was der Typ eigentlich selber sagt, was eigentlich auch in der Überschrift schon völlig klar ist. Die jungen Leute, alle blöd, keiner will mehr richtig arbeiten, was wollen die eigentlich, bla bla. Scheiß Generation Y, so ungefähr. Ich fand viel interessanter, wie dann sozusagen der Interviewer oder die Interviewerin, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das jetzt stammt, die Fragen so gestellt hat, dass eigentlich ja schon eine ganz schöne Wertung rauszulesen ist, was man ja eigentlich journalistisch gar nicht so sehr raushängen lassen sollte, wie man jetzt seinen Interviewpartner findet in dem Moment. Aber wie dann sozusagen versucht wurde, so ein bisschen einzulenken von wegen, ja, finden Sie nicht auch und vielleicht können Sie doch ein bisschen noch um die Ecke denken. Also allein schon für die Fragen. Also guckt es euch an, das ist sehr interessant. Und da merkt man, glaube ich, dass da ein ganz schön großer Spalt ist zwischen verschiedenen Verständnisweisen von Arbeit und Identität.
Uns interessiert eure Meinung, deswegen schreibt uns zum dritten Mal. Ansonsten machen wir jetzt ganz schnell Schluss. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, Anne.
Bald.
Ende August, Mitte September. Naja, August wird schwierig. Ich bin im Urlaub. Deswegen vielleicht.
Dann sag doch einfach ASAP.
Ja, sobald wir die Zeit finden, aber wenn es 2 Monate dauert, nehmt es uns nicht übel.
Richtig. Umso mehr haben wir dann bestimmt schon gelesen und recherchiert.
Also, macht's gut und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.